Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen, die erste Folge im neuen Jahr.
Das stimmt und damit wünschen wir euch nochmal alles Gute für das neue Jahr 2025. Und was wir jetzt aber nicht machen, ist über irgendwelche Vorsätze philosophieren. Das haben wir letztes Jahr mal gemacht. Und
genau,
wir lassen es einfach.
Unsere Einstellung zu guten Vorsätzen insofern. Aber eins ist trotzdem klar, Wandel bleibt trotzdem nie aus.
Und lernen müssen wir auch.
Ob mit oder ohne gute Vorsätze, genau. Und es wird sich sicherlich in diesem Jahr viel Neues zum Lernen wieder ergeben.
Und damit starten wir auch im neuen Jahr wieder mit einer gigantischen Überleitung, die wir uns natürlich zuvor auch nicht zurechtgelegt haben.
Grandios.
In jedem Fall ist es aber so, dass auch in unserer heutigen Folge um Wandel geht und auch die Rolle von Lernen im Wandel. Unser Gast ist Marc Wagner. Er ist Senior Vice President People and Organization bei der Atruvia AG.
Deswegen bin ich persönlich davon überzeugt, dass das Thema Lernen ein nicht nur Unternehmen, sondern gesamtgesellschaftlich entscheidendes Thema ist, weil klar, let's face it, das liefert ja die Grundlage für alles. Also wie lernen Menschen? Ja? Und von daher glaube ich, dass es gerade für Unternehmen auch im Technologiebereich, wo sowohl das Thema Fachkräftemangel als auch das Thema Veränderungsgeschwindigkeit so extrem sind, dass das Thema Lernen dann ein ganz, ganz entscheidendes ist, in das man investieren muss.
Besonders schön war, dass unser Gast dieses Mal wieder bei uns vor Ort in unserem schönen Podcast-Studio war. Und schön darf ich dieses Mal sagen, denn nein, wir waren nicht in dem Studio direkt im Keller um die Ecke von der Warenannahme, sondern mal bei uns im 6. Stock, hatten einen herrlichen Ausblick und ein tolles Gespräch mit ihm. Er ist ja tätig bei der Atruvia, die ein IT-Dienstleister ist für eben Kerngeschäft Volks- und Raiffeisenbanken. Und für sein Unternehmen ist er auch wahnsinnig viel unterwegs zwischen den verschiedenen Standorten innerhalb Deutschlands, unter anderem zwischen Münster und Frankfurt und München und vor allen Dingen Karlsruhe, wo der Hauptsitz von Atruvia ist. Und hat da einen kleinen Abstecher eben zu uns nach Freiburg noch gemacht.
Genau, und das hat uns sehr gefreut. Marc Wagner ist für uns und auch die Redaktion des Personalmagazins kein Unbekannter. Er war schon 4-mal auf der Influencer-Liste mit dabei. Und insofern war es sehr schön, ihn hier auf dem Campus zu haben.
Ja, wir haben mit ihm, wie gesagt, über die agile Transformation gesprochen, die er sehr konsequent denkt und auch mit durchaus einigen Guerilla-Aktionen immer mal wieder unterstützt.
Wow,
im Unternehmen.
Spannung.
Natürlich ist dabei Lernen ein zentraler Erfolgsfaktor und jetzt will ich euch gar nicht weiter auf die Folter
jetzt
spannen.
Jetzt ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, heute ein ganz herzliches Willkommen heute hier bei uns vor Ort im Podcast-Studio an Marc. Wir freuen uns total, dass wir mal wieder einen Podcast mit jemandem aufnehmen können, der wirklich mit uns im Studio steht.
Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, hallo und vielen Dank für diesen Anlass, dass wir mal unser Podcast-Studio hier oben genießen dürfen.
Stimmt,
kann ich
nicht
ja auch
am Bahneingang, sondern
heute mal mit Aussicht, wobei wir unseren Gast gemeinerweise so positioniert haben, dass wir beide rausschauen können.
Passt schon.
Wenn wir zwischendurch abgelenkt sind, dann wisst ihr, woran es liegt. Aber deswegen würde ich sagen, wir starten einfach direkt in die Materie. Und zwar habt ihr 2020 bei Atruvia eine agile Transformation gestartet. Und hol uns doch einfach mal ab. Warum habt ihr das gemacht? Was stand dahinter?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben 2020, sind wir dann wirklich in die agilen Strukturen gegangen. Dem ging voran, dass wir sowohl von Mitarbeiter als auch von Kundenseite das Feedback bekommen haben, das passt alles nicht mehr so in die Zeit. Ja, also von Mitarbeiterseite quasi, wir müssen uns kulturell weiterentwickeln vor allen Dingen und auch von Kundenseite, ihr müsst schneller werden, ihr müsst mehr neue Technologien aufnehmen etc. Und das damalige Management-Team, da war ich ja noch nicht an Bord, ich habe mich da ja quasi ins gemachte Nest gesetzt, hat dann gesagt, wir brauchen zum einen eine neue Strategie, die stärker Richtung Plattform geht und auch das Aufnehmen neuer Technologien, aber wir bleiben da nicht stehen, sondern wir geben uns auch ein neues Betriebssystem intern und richten das ganz konsequent komplett an agilen Strukturen auf. Also das heißt, gehen wir wahrscheinlich ja gleich nochmal drauf ein, wir lösen klassisch funktionale Hierarchie auf und ersetzen die durch Leadership-Rollen. Wir versuchen aber insbesondere auch, unsere Wertschöpfung stärker Ende zu Ende, heißt es ja immer so schön, buzzwordmäßig Richtung Kundinnen und Kunde auszurichten. Und das Tolle daran, und für mich damals auch ein Grund zu sagen, ich starte bei damals noch Fiducia GAD, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte, ehrlich gesagt, zu sagen, wir pilotieren das jetzt nicht nur, sondern wir machen das wirklich ohne Kompromisse für das gesamte Unternehmen. Also von daher versucht der kurzen Antwort, wir hatten Treiber, die von Kunden- und Mitarbeiterseite kamen, aber wir hatten auch, sagen wir mal, das Selbstverständnis vom Management-Team, zu sagen, wir müssen jetzt was verändern, um noch zukunftsfähig zu bleiben.
Und jetzt hast du es ja schon gesagt, du hältst es jetzt kurz, aber wir gehen nochmal drauf ein. Natürlich wollen wir jetzt auch genauer wissen, welche agilen Strukturen ihr eingeführt habt.
Genau, also wir haben gerade, wenn wir jetzt aus einer People-Sicht schauen, ein ganz wesentliches oder eigentlich ganz zwei wesentliche Elemente, die zusammenhängen, eingeführt. Wir haben nämlich gesagt, klassisch funktionale Hierarchie, die passt eigentlich in der Form nicht mehr zu einer agilen Ausbringung gerade eines Technologie- und IT-Unternehmens und haben dann gesagt, wir nehmen zum einen Hierarchien raus und zum anderen wir definieren Leadership-Rollen. Das sind vier an der Zahl. Das ist zum einen der sogenannte oder die sogenannte Tribe Lead. Das ist der Kollege, die Kollegin, die verantwortlich sind für die Wertschöpfung und zwar gesamtverantwortlich für die jeweilige Wertschöpfung und den sogenannten People Lead, also ein Shared Leadership Modell. Und der oder die People Leads verantwortlich zu 100% sich um die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Also de facto haben wir klassische Führung aufgesplittet in zwei Elemente, einmal in einen fachlichen Wertschöpfungsteil für die Produkte und Services und zum anderen ein Leadership-Teil, weil wir wirklich fest davon überzeugt sind, dass das Thema gerade Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allen Dingen Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer zu kurz kommt in klassischen Führungsrollen und die Gefahr, die besteht jetzt bei uns so in der Form nicht mehr. Neben diesem Shared Leadership Modell haben wir noch zwei weitere Leadership Rollen eingeführt, nämlich die des sogenannten Principal Experts und des Principal Project Managers. Warum? Weil wir bei uns sagen, zum einen ist das Thema konsequenter Know-how-Aufbau und up-to-date sein in Bezug auf Know-how für gerade ein Technologieunternehmen erfolgskritisch und zum anderen den oder die Principal Project Managerin zu sagen, auch wir müssen viel stärker in eine Projektlogik bei uns als Unternehmen kommen, weil natürlich viel mehr Themen in einem Projektrhythmus stattfinden, gerade im agilen Kontext, als jetzt in der klassischen Linienaufgabe. Und deswegen haben wir diese Rolle des Principal Project Managers eingeführt und alle vier Rollen, also Tribe Lead, People Lead, Principal Expert, Principal Project Manager sind auch quasi auf einer Ebene. Also nicht nur quasi, sind auf einer Ebene, weil wir gesagt haben, das ist uns de facto alles gleich wichtig, wenn man so will.
Da möchte ich mal einsteigen, nachhaken. Wie verhält sich das denn zahlenmäßig? Also wie viele Führungspositionen hattet ihr vorher und auf wie viele verteilen sich denn jetzt diese vier Rollen im Vergleich?
Genau, ich kann es nicht 100% sagen, weil ich, wie gesagt, erst gestartet bin, als die Strukturen so gestanden haben und dann auch die letzten Besetzungen gelaufen sind. Übrigens unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Wir haben netto die Anzahl der Führungsrollen reduziert auf jeden Fall. Wir hätten sie natürlich stärker noch reduzieren können, wenn wir das Shared Leadership Modell nicht eingeführt hätten, weil natürlich das sind dann mehr Leadership Rollen, haben aber diese Entscheidung bewusst getroffen, quasi jetzt nicht die vollen Effekte der Reduktion der Hierarchieebenen für uns irgendwie effizienzmäßig zu nutzen, sondern zu sagen, die People Lead Rolle ist uns so wichtig. Aber netto haben wir weniger Führungskräfte als vorher.
Und wenn ich jetzt den People Lead übernommen habe, ist das dann zu 100% meine Rolle?
Ja.
Ah ja, bei allen vier Rollen.
Bei allen vier Rollen ist es zu 100% so. Es gab dann so ein paar, würde ich mal sagen, so Setup-Themen, wo wir gemerkt haben, da müssen wir einfach ein bisschen nachsteuern. Wir hatten nämlich initial gedacht, dass die People Lead Rolle eine ist, die wir von der Fachlichkeit trennen können. Also soll heißen, ist eigentlich egal, wo ich People Lead bin, ja, in welchem Bereich. Das hat sich natürlich ein bisschen als Trugschluss herausgestellt. Ist, glaube ich, auch logisch, eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter zu entwickeln, heißt halt auch, ich muss eine Fachlichkeit und fachliches Verständnis mitbringen, A, um meinen Job auszufüllen und B, natürlich auch, um die Akzeptanz zu kriegen. Also von daher ist das ein Thema, was wir jetzt nochmal nachgeschärft haben im Verlauf. Aber ansonsten ist es grundsätzlich immer eine Rolle, die voll ausgefüllt wird.
Jetzt hast du vorhin gesagt, bist ja reingekommen, als es praktisch schon am Laufen war, als nur noch die letzten Positionen besetzt wurden. Jetzt hast du vorhin gesagt, unter Mitwirkung der Mitarbeitenden. Was genau, welche Mitwirkung war das?
Genau, ich habe schon den Go-Live des agilen Zusammenarbeitsmodells komplett miterleben dürfen. Das war im September 2020 war das. Ich bin im Mai 2020 gestartet, aber ich habe halt die ganzen Vorprozesse so nicht mitgestaltet. Was meine ich mit der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir haben ja alle Leadership-Rollen neu besetzt. Also das heißt, bis auf die Vorstandsebene sind alle Rollen neu besetzt worden, sind auch dann durch einen Besetzungsprozess gelaufen, der nicht unaufwendig war. Also finde ich persönlich auch zu Recht nicht unaufwendig war. Da gab es ein externes Assessment und es gab interne Runden. So, und an den internen Runden haben halt nicht nur klassisch Vertreterinnen und Vertreter von HR und der Mitbestimmung teilgenommen, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über ein Losverfahren ausgewählt worden sind, an diesen Besetzungsprozessen teilzunehmen, die wurden dafür auch ausgebildet, ja. Und das ist etwas, was wir auch heute noch mit verfolgen. Also wir schauen auch heute noch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Besetzung von Leadership-Positionen beteiligt sind. Damals aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, auch für gerade die Akzeptanz des Modells und natürlich auch der Besetzungsentscheidung.
Jetzt hast du eben gesagt, bis auf die Vorstandsebene habt ihr die ja alle aufgelöst. Jetzt habe ich so, sage ich mal, gerüchteweise gehört, dass ihr auch durchaus so ein paar Guerilla-Aktionen vielleicht ab und an mal startet und über Nacht wohl, jetzt mal gucken, ob das stimmt, alle Parkplatzschilder des Vorstands abmontiert hättet. Was genau hat es denn damit auf sich und stimmt das so?
Du bist ja gut informiert, ich merke das schon wieder. Ja, de facto ein paar Guerilla-Aktionen hat es gegeben. Das Thema Parkschilder, Vorstände. Das ist tatsächlich, oder lass mal andersrum formulieren, ich persönlich bin davon überzeugt und wir sind generell davon überzeugt, dass symbolhaftes Vorleben von bestimmten Fragestellungen schon sehr wichtig ist. Cool. Und das ist auch eine wichtige Leadership-Aufgabe im Übrigen. Viele sagen ja, das ist ja wieder Symbolik. Richtig, ja, das ist ja auch mein Job als Vertreter der Führungsmannschaft. Wir hatten tatsächlich in Münster vor aber geraumer Zeit noch so Schilder, auf denen stand Vorstand direkt vorm Hauptgebäude. Und weil wir damals etwas die regulären Prozesse beschleunigen wollten, beziehungsweise man könnte auch sagen umgehen wollten, haben eigentlich aus einer Laune heraus ein Kollege bei mir aus dem Immobilienbereich abends gesagt, weil ich meinte, hey, wir haben da immer noch diese Vorstandsparkschilder. Und der meinte, ach du, ich habe eine Flex zu Hause. Und ich habe eigentlich nur scherzhaft gesagt, ja, dann lass uns doch in 2 Tagen treffen bei so einer Nacht- und Nebelaktion und dann flexen wir die Parkschilder mit. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht und ist nichts Schlimmes passiert. Also und mittlerweile werden diese Parkplätze auch andersweitig genutzt. Genau, also von daher hat das scheinbar gewirkt.
Anderweitig durch andere Mitarbeitende?
Oder? Ja, also, durch andere Vorstände.
Nee. Ja, aber das würde mich schon interessieren, wie gab es da so eine Art Hemmschwelle unter den Mitarbeitenden zu sagen, kann ich da jetzt parken, wenn da
natürlich kein Schild mehr drin ist? Natürlich, das hast du aber überall. Und ich glaube, so bis zu einem bestimmten Punkt ist das auch völlig okay. Also ich meine, wir sind, wie viele andere Unternehmen auch, historisch natürlich gewachsen. Wir kommen aus einem traditionellen Kontext, was aus meiner Sicht auch gar nichts Negatives ist. Ich finde auch Hierarchie ist nichts Negatives. Ja, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dran vorbei. Hierarchie ist was total Gutes. Also ich finde Unternehmen ohne Hierarchie, also es muss halt eine flache Hierarchie sein mit einem starken Leadership-Team. Aber manche Sachen passen dann einfach nicht mehr in die Zeit. Und das sind aus meiner Sicht zugeordnete Parkplätze. So. Und von daher, ja, glaube ich persönlich, ist das einfach wichtig, die Signale dann auch zu senden.
Jetzt hast du vorhin gesagt, darf ich noch einmal nachhaken? Julia holt aus und Luft, aber ich wollte noch einmal nachhaken. Es braucht so Symbolik. Was ist denn noch so ein Beispiel dafür, wo du sagst, da habt ihr schon sowas geschaffen, was auch den Mitarbeitenden einfach widerspiegelt, dass sich da auch wahnsinnig viel tut in der Organisationskultur ja auch?
Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. So manche, die sind direkt sichtbar, wie jetzt dieses Parkplatzthema oder zum Beispiel, dass wir gesagt haben, die ersten Flächen, die wir umbauen, wir haben ja uns tatsächlich dazu entschieden, weil wir davon überzeugt sind, dass physisches Zusammentreffen super wichtig ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch alle unsere Immobilien angepackt und umgebaut und haben auch da gesagt, hey, uns ist total wichtig, dass die ersten, die ins Desk-Sharing gehen, das hatten wir bei uns zu Beginn nicht, und die in offene Flächen gehen, dass das die Vorstände sind. Und das haben wir auch gemacht. Und natürlich gibt es da noch immer mal Bedenken von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich jetzt in den Vorstandsbereich oder so zu setzen, findet jetzt auch nicht in der Riesenform vielleicht statt. Aber dieses, hey, die Vorstände machen das als erstes, das war, glaube ich, persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sind so die sichtbaren Sachen. Die weniger sichtbaren Sachen sind, dass du das einfach in Entscheidungsprozessen und in Meetings merkst, dass, ich will es jetzt vorsichtig ausdrücken, weil es ist auch noch nicht, sagen wir mal, 100%. Ich glaube, auch 100% wäre auch wieder nicht gut, dass Hierarchie mehr in den Hintergrund tritt und dass mehr die Expertinnen und Experten in den Vordergrund kommen. Wir haben das bei uns so gemacht, dass bestimmte Executive Sessions, die ursprünglich halt dann wirklich vom Vorstand und den Executives geprägt waren und wo dann ein Executive gebrieft wurde, um dann das vorzustellen, was die Expertinnen und Experten hätten viel besser vorstellen können, dass das die Expertinnen und Experten machen und dann auch wirklich diejenigen sind, die in eine, die in die Diskussion einsteigen. Wenn ich hier zum Beispiel an meinen Chef, wenn ich mir meinen Chef anschaue, der macht das der direkt. Also der geht mit deren Leuten direkt in den Austausch zu Fachthemen und jetzt nicht mit mir zum Beispiel, weil ich im Zweifelfall dann von den Themen viel weniger Ahnung habe. Also findet das sehr direkt statt. Das ist, glaube ich, ein Thema, das mittlerweile schon ganz gut bei uns funktioniert, aber wo man auf jeden Fall noch dran arbeiten kann.
Ich habe vorhin gelogen, ich will doch noch eine Nachfrage stellen.
Noch eine.
Weil ja nämlich
führen
auch,
hier eine Strichliste.
Weil ja auch in deiner Rolle ein Stück weit Symbolik steckt. Du bist ja Head of Employee Experience, wenn ich das richtig weiß. Und nennst dich auch offiziell so, oder? Ist deine offizielle Rolle?
Das ist meine offizielle, sag mal so, das ist die Rolle, unter der ich gestartet bin. Das ist eine Rolle, die jetzt sich nochmal im Wandel befindet. Also wir sind jetzt gerade dabei, auch weil wir gemerkt haben, diese breite Sicht auf den People-Bereich, die wir zu Beginn zurechtgewählt haben, um vor allen Dingen konzeptionell strategisch sehr breit zu denken und in Blueprints zu denken, dass wir die jetzt nochmal in effizientere Strukturen bringen. Also wir arbeiten jetzt stark auch daran, vieles von dem, was wir jetzt konzeptionell gemacht haben, effizient umzusetzen und schauen halt auch, dieser Begriff Employee Experience, dass wir den halt nochmal stärker füllen mit Themen, die jetzt sich nicht so sehr nach, also am Anfang hieß es, haben mich immer externe Kollegen gefragt, ja, bist du jetzt zuständig für die Bällebäder und für den Obstkorb? Und da stecken halt harte Business-Themen hinter, starke Business-Fragestellungen, also dann halt nochmal zu schauen, hey, geht es um Employee Experience oder geht es um eine ganzheitliche Gestaltung der Organisation? Also das nochmal sich anzuschauen, aber auf deine Frage hin, natürlich, klar, jeder uns aus dem Leadership-Team, und das betrifft auch die vier Rollen, die ich eben genannt habe, hat meines Erachtens als einen ganz, ganz wesentlichen Teil Vorleben von dem, was wir irgendwo mal formuliert haben. Und von daher hat er auf jeden Fall meine Rolle einen starken, symbolhaften Charakter an vielen Stellen.
Vorher auch davon gesprochen, es war wahnsinnig wichtig, die Akzeptanz unter Mitarbeitern auch zu steigern und sie deswegen auch mit reinzuholen in den Prozess. Also könnt ihr da schon so erste Ergebnisse sozusagen formulieren? Hat sich's gelohnt?
Ach so, ja. Also erstmal jetzt den folgenden Transformationsprozess, der, in dem wir gerade drin sind, ist eigentlich ein logischer Schritt, wo ich sage, wenn ich es mir wünschen könnte, nach vorne raus, und das war auch früher immer schon so, dass das eigentlich so ein Regelthema wird, ja, dass man sagt, Transformation und Umgestaltung ist jetzt gar nichts Besonderes mehr. Also auch zu sagen, hey, dass man strukturelle Anpassungen vornimmt, ist völlig normal, ja. Und da arbeiten wir im Moment auch dran, als Organisation das Thema Transformation nochmal stärker an einer Stelle zu verankern, um einfach, ja, da in so eine Art Regelprozess zu kommen. Auf deine Frage hin, hat sich's gelohnt? Absolut. Natürlich hat sich's gelohnt.
Warum?
Nee, also, so, und jetzt Scherz beiseite. Und da kommt so ein bisschen auch so mein, ich komme ja nicht, sag mal, aus klassischen HR-Funktionen, sondern ich komme ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung und auch aus dem Finance-Bereich. Und von daher ist für mich schon immer wichtig, auch griffig zu haben, was hat sich denn jetzt verändert seit 2020? Und auch mal zu schauen, so, hey, was haben wir zu Beginn als Bereich zum Beispiel ins Gebetsbuch geschrieben bekommen und wo stehen wir da jetzt so? Und ein Thema war, positioniert uns als attraktive Arbeitgeberin, attraktive Arbeitgeber am Markt. So, wenn ich mir anschaue, die Awards, die wir in den letzten 5 Jahren abgestaubt haben, bester IT-Arbeitgeber, beste Ausbildung, Corporate Health Award, was für mich ein ganz wichtiges Thema ist und wo ich mich mega mit dem Team drüber gefreut habe, weil die da echt eine super Arbeit machen. Also das ganze Thema Gesundheit, Personalwirtschaftspreis und, you name it, ja, also Kununu-Werte, die von, ich glaube, ursprünglich mal 3,8 jetzt auf einer 4,4, 4,5 liegen, also Weiterempfehlungsquote, Mitarbeiterzufriedenheit hat sich drastisch positiv entwickelt, trotz der Transformation, muss man sagen. Und ich habe immer zwischendurch so ein bisschen gezittert, halten wir das auf so einem hohen Stand als Unternehmen? Ja, wir können es halten. Also diese People-KPIs plus wir prozessieren mehr als doppelt so viel Bewerberinnen und Bewerber als noch 2020. Also wenn du dir so diese KPI-Sicht anschaust, check. Wenn du dir dann andere Themen anschaust, die nicht vielleicht nicht so super greifbar sind, wie zum Beispiel haben wir es jetzt geschafft, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es die agile Arbeitsweise definitiv besser unterstützt als vorher, weil wir total klassisch gestartet sind. Ja, ja, wir haben das nicht nur geschafft, sondern wir haben es sogar so geschafft, dass wir jetzt zum Beispiel in Münster, und da kommt das Thema Nachhaltigkeit, was du eben angesprochen hast, mit ins Spiel, fast 60% unter Benchmark liegen, was die Kosten betrifft, für die Umbaumaßnahmen, unter anderem, weil wir sehr nachhaltig unterwegs waren. Also wir haben de facto keine Möbel weggeschmissen, sondern haben die in einen Upcycling-Prozess gegeben. Selbst die Pflanzen sind an den lokalen Zoo verschenkt worden. Ja, wir haben Mitarbeiter-Verschenkaktionen für Möbel gemacht. Wir haben mit lokalen Graffiti-Künstlern haben wir die Umgestaltung der Räumlichkeiten gemacht, um halt auch lokal, regional Verantwortung zu übernehmen. Würde ich auch sagen, da check. Ein Thema, wo wir noch dran sind und wo ich sage, da sind wir einfach noch nicht über den Berg, ja, weil das einfach ein großes Thema ist. Ich glaube, ihr hattet das jetzt auch in einer eurer letzten Ausgaben mit drin. Ist halt das ganze Thema Digitalisierung, ja. Also Digitalisierung von People-Prozessen. Wir führen gerade eine große, ich nenne es gern EX-Suite ein, also Employee Experience Suite, um nicht wieder zu sagen, oh, es sind jetzt nur klassische HR-Prozesse, sondern wir sind gerade dabei, das Ganze in ein Tool zu überführen. Wir sind gerade dabei, die People-Prozesse ins Digitale zu bringen. Und da würde ich sagen, sind wir jetzt mittendrin. Also da kann man sagen, ja, wir haben den Schritt, der damals aufformuliert war, in Richtung digitalerer, automatisierterer Prozesse, haben wir jetzt gesamthaft gewagt. Haben wir da die Effekte? Das werden die nächsten Jahre zeigen. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, weil der natürlich ein total valider Punkt ist, hat es auch den Kunden was gebracht. Ja. Und ja, es hat auch den Kundinnen und Kunden was gebracht. Das passiert ja immer mit so einem Time-Lag, weil du natürlich zu Beginn als Organisation so ein bisschen mit dir selbst beschäftigt bist und sich das erstmal alles einrütteln muss. Und ja, auch die Kundenzufriedenheit, wenn ihr euch unsere Apps anschaut. Wir sind ja unter anderem für die Apps der Volks- und Raiffeisenbanken verantwortlich. Wirklich gute Bewertungen. Wir bringen viel, viel mehr Microservices aus als vorher noch über das agile Ausbringungsmodell. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch sagen können, ja, es hat auch den Kundinnen und Kunden was gebracht und es wird ihnen nach vorne raus noch mehr bringen. Aber du merkst halt, du musst voll dranbleiben, sowohl für die Dimension der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl der bestehenden als auch der, die wir noch ansprechen wollen, als auch für die Kundinnen und Kunden.
Und voll dranbleiben ist ein super Stichwort, weil bei voll dranbleiben steckt ja auch mit drin, wir müssen immer weiter lernen, müssen uns immer weiter entwickeln. Und du hast ja auch gesagt, Transformation ist eigentlich jetzt schon so eine Art Dauerzustand, wir müssen immer mal wieder was verändern. Und da kommen wir jetzt zu unserem Lieblingsthema. Welche Rolle spielt denn Lernen in so einem Prozess, in so einer Veränderungsblase, in der wir uns jetzt eigentlich dauerhaft befinden?
Ich würde es so formulieren, jetzt erstmal allgemein. Ich glaube, das Thema Lernen ist das zentrale Thema für Unternehmen in der Zukunft oder um zukunftsfähig zu bleiben. Ja, also bewegen uns in Zeiten, wo, ich meine, wem erzähle ich das, ja? Halbwertszeit von Wissen nimmt rapide ab. Der Wettbewerb von Talentseite in Richtung von Unternehmen nimmt stetig zu. Wenn ich mir anschaue, gerade was wir gerade für positive Entwicklung zum Beispiel in Indien haben, gerade was Umgang mit Lernen auch im Sinne von Bildungssystem betrifft. Deswegen bin ich persönlich davon überzeugt, dass das Thema Lernen ein nicht nur Unternehmen, sondern gesamt gesellschaftlich entscheidendes Thema ist, weil klar, let's face it, das liefert ja die Grundlage für alles. Also wie lernen Menschen? Ja. Und von daher glaube ich, dass es gerade für Unternehmen auch im Technologiebereich, wo sowohl das Thema Fachkräftemangel als auch das Thema Veränderungsgeschwindigkeit so extrem sind, dass das Thema Lernen dann ein ganz, ganz entscheidendes ist, in das man investieren muss. Und was wir jetzt auf die Frage konkret Atruvia, was wir auch getan haben, weil und wahrscheinlich noch viel mehr tun müssen nach vorne raus, weil wir natürlich gemerkt haben, so ein Transformationsprozess, wie wir ihn durchlaufen, da muss man viel lernen. Und man muss vor allen Dingen viel, mir fällt kein deutscher Begriff, dieses Unlearning finde ich auch immer spannend. Man muss halt auch loslassen können an vielen Dingen. Und da ist der Gute, dass unser People-Bereich hat einen gesonderten Bereich, der sich mit dem Thema Kultur, Lernen etc. Beschäftigt, dass da viel investiert wurde in Lernreisen, in Vernetzungsformate der neuen Rollen, in Reflexionsformate, in Feedback-Kanäle. Also es finden regelmäßig sogenannte Boxenstops, werden die liebevoll genannt, finden statt, wo dann auch in den Austausch mit diesen neuen Rolleninhaberinnen und Rolleninhabern gegangen wird. Also von daher glaube ich, dass wir zukünftig noch einen viel stärkeren Stellenwert haben. Das Zweite, und da gehen wir dann vielleicht im weiteren Verlauf drauf ein, damit ich mich nicht völlig verlabere, ist ein Prozess, wo wir gesagt haben, wir brauchen aber auch Transparenz darüber, was für Skills habe ich denn im Unternehmen, was für Potenziale habe ich auch im Unternehmen und was brauche ich in der Zukunft, und haben da 2021 gestartet, einen Prozess einzuführen, der sich Total Workforce Management nennt, Klammer auf, habe ich ein bisschen geklaut von einem damaligen Telekom-Projekt, Klammer zu, nicht verraten. Nee, ich finde den Begriff einfach gut, weil es geht halt um eine Total Workforce-Perspektive, weil wir halt sagen, wir müssen halt auch betrachten, externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel im Nearshoring, aber natürlich auch die eigenen Mitarbeiter, wo stehen die heute in Bezug auf ihre Skills und Potenziale, und dann dagegen legen aus sowohl globalen Trends als auch Entwicklungen der Branche, was brauchen wir in der Zukunft für Skills, und dann zu schauen, wie kriegen wir die Lücken, die da entstehen, wie kriegen wir die geschlossen. Und letzter Punkt, dann bin ich erstmal ruhig, wir haben halt gemerkt, ein ganz, ganz großer Teil davon wird das Thema Re- und Upskilling sein. Und da müssen wir dran arbeiten.
Da würde ich jetzt nämlich natürlich direkt rein. Wir haben ja auch eine Kategorie, die heißt ganz konkret. Und ich frage mich jetzt natürlich konkret, was sind das für Lücken und wo wollt ihr denn hin?
Ganz konkret.
Was sind das für Lücken und wo wollen wir hin? Ja, also im erstmal global galaktisch. Wir sind natürlich im Technologie-Kontext. Wir haben gewisse Technologie-Shifts bei uns, die zum Beispiel von Mainframe Richtung Cloud-Architektur gehen, die einfach neues sowohl architektonisches Verständnis benötigen, als auch dann ein tiefgehendes technologisches Verständnis. So, und da müssen wir rein investieren. Das sind technologische Skills, ja? Das sind dann mal eher die, und da kannst du jetzt ganz viele andere, wo ich gar keine Ahnung von habe und jetzt hier nur Blödsinn erzählen würde. Das andere sind aber Skills, die sind vielleicht softer, die eher in die Richtung gehen, was heißt denn Agilität? Was heißt denn agile Zusammenarbeit? Was heißt denn Leadership in einem Kontext, in dem Mensch und Technologie ein ganz anderes Zusammenspiel haben werden? Was bedeutet das denn dann? Bis hin zu der Frage, die wir auch mal diskutiert hatten, kann es nicht sogar an einigen Stellen ganz erstrebenswert sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben diesen soften und harten Facts sogar durchaus Fähigkeiten aus Hobbys oder so mit einbringen. Also ich zum Beispiel brauche bei mir im Team, brauche ich keinen Fotografin, Fotografen, weil ich habe einen Kollegen, der hat nebenher sogar irgend so ein Fotostudio. Wäre ich aber jetzt nie drauf gekommen, wenn man da nicht gezielt in der Interaktion gekommen wäre. So, und das sind alles Fragen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Haben wir jetzt schon die 100% Transparenz sowohl über die Zukunft als auch über das Ist? Nein, ja, weil das ist echt, habe ich auch unterschätzt. Ist ein harter Prozess, ja, weil es ist ein aufwendiger Prozess, der sowohl bottom-up natürlich passieren muss über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man auch davon überzeugen muss, dass ihnen das was bringt, ja, in den Performance-Dialogen ein Drittel ihrer Zeit sich mit dem Thema, was sind denn die wichtigen Skills und wie entwickle ich mich da rein, zu beschäftigen, und auch top-down so eine strategische Diskussion mit dem Thema Personal zu etablieren. Also zu sagen, jetzt denkt mal nicht aufs nächste Jahr und die Budgets, sondern denkt mal in Richtung 5 Jahre, wie sieht's denn da aus? Das sind anstrengende Diskussionen, wo wir immer besser werden. Aber wo ich jetzt sagen würde, sind wir jetzt auch noch nicht perfekt.
Das heißt, seid ihr jetzt im Moment mehr damit beschäftigt, die Skills einfach in Anführungszeichen mal zu erfassen? Oder geht's euch, habt ihr auch schon ein Kompetenzmodell entwickelt, mit dem ihr das abgleichen könnt?
Genau, also wir haben, ich meine, es ist ja durchaus klassisch und da muss man halt auch schauen, wie kommen wir noch stärker Richtung wirklich so einer Skill-Based Organization, also wirklich zu sagen, dass es um die Skills geht und nicht um die Jobprofile und um bestimmte Jobkategorien, also sich eigentlich zu lösen von der klassischen Stellenausschreibungslogik und einer Jobprofillogik hin zu einer stärker skillbasierten Logik. Aber wir haben natürlich bei uns Jobprofile, wir haben bei uns da auch entsprechende Erwartungen an Skills hinterlegt, um es für uns zu strukturieren. Wir haben das nicht nur für die Leadership-Rollen, sondern wir haben das natürlich auch für die ganzen Expertinnen und Expertenrollen. Die Strukturen haben wir bei uns und da wird das auch gegengelegt. Also das heißt, du kannst zum Beispiel sehen, nehmen wir mal an, bei mir ist ein Thema in meinem Profil ist das Thema Mediation. Also bringe ich Mediationsfähigkeiten mit und da gibt es eine bestimmte Ausprägung, die das Ganze im Sinne von Reifegrad, also von Rookie bis zum Super Professional, wie auch immer. Und wenn du da eine Lücke hast, dann wird halt genau über die Lücken diskutiert in deinem Performance-Gespräch. Und die Lösung bietet dir mittlerweile auch, wir haben das softwarebasiert gemacht, was auch super wichtig ist und sowas da, also ich sage sonst immer, Software spielt keine Rolle, Tools spielen keine Rolle. Hier ist super wichtig, das in einer guten Software zu haben, weil das sonst Pain in the Ass wird als Prozess. Du kriegst dann auch schon für bestimmte Skill-Lücken Vorschläge und sagst, hey, wenn du jetzt das Training buchst oder jetzt in die Resonanzgruppe oder wie auch immer reingehst, dann unterstützt dich das dabei, diese Skill-Lücke zu schließen.
Das heißt, da seid ihr in der Digitalisierung auch richtig drin schon, das alles zu erfassen?
Genau, das haben wir von Anfang an, das war auch so eine Erfahrung, die ich mitgebracht habe in dem Prozess, dass ich habe das damals, ich komme aus einer Beratung, in mehreren Beratungsprojekten versucht einzuführen und da war wirklich Datenqualität und Tool-Lösung sehr oft ein Showstopper. Und da haben wir von Anfang an gesagt, nee, wir müssen eine Tool-Lösung finden und haben die auch sehr schnell eingeführt.
Mhm. Ja. Ich mag einmal noch ganz kurz auf diese Begrifflichkeit eingehen. Du nennst es Total Workforce Management. Warum nennst du es nicht einfach Skill Management?
Muss ich mal nachdenken, damit das eine möglichst intelligente Antwort ist.
Ich weiß nicht, wenn das gar nicht so erheblich ist.
Nein. Nee, also ich habe es aus, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe es, oder andersrum, ich finde den Begriff deswegen so gut, weil es geht in erster Linie ja um eine Transformation der Workforce. Im Sinne von, ich muss es schaffen, die Menschen, die ich an Bord habe, ganzheitlich optimal einzusetzen. Also wir haben für unseren Bereich mal einen Claim formuliert und hinter dem stehe ich noch immer zu 100%. Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem jeder im Unternehmen sein Potenzial im Sinne der gemeinsamen Ziele optimal entfalten und sich dabei zu 100% auf die Wertschöpfung Richtung Kundinnen und Kunden konzentrieren kann. So. Und ich glaube, das bringt einen Begriff Total Workforce Management, bringt das zum Ausdruck. Plus, ich muss gestehen, das Thema Skill Management hört sich irgendwie kleiner an. Also ich weiß nicht, ob es mir nur so geht. Also für mich wird sie und ist auch sehr, oh, Skill Management, ey, boah, nee, hat das, also das dadurch war ich dann wahrscheinlich auch zu lang in der HR-Bubble unterwegs, als dass ich zu viele Diskussionen zum Thema Skill Management schon mitbekommen habe, wo ich nach 2 Minuten eingepennt bin, weil ich gesagt habe, boah, das ist jetzt irgendwie überakademisch, da hat sich irgendwie Total Workforce Management größer angefühlt.
Und ein Stück weit, das schwingt ja genau damit, wirft man ja auch dem Skill-Management vor, dass das ein bisschen entmenschlichend ist, weil man die Mitarbeitenden eben nur noch auf ihre Skills reduziert und eben dieses Umfassende ein Stück weit vielleicht verloren geht. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, es ist natürlich immer wichtig, die Mitarbeitenden da mitzunehmen und davon zu begeistern, dass sie halt auch eben ihre Skills alle erfassen. Was ist denn da das, wie kriegt man denn die dahin davon überzeugt?
Gute Frage. Wir hatten bei uns tatsächlich lange Zeit auch eine Diskussion, ist nicht eine Überzeugungsmöglichkeit, es einfach verpflichtend zu machen. Mhm. Ja, also zu sagen, wir brauchen das Unternehmen, bin ich auch überzeugt von. Ich sag, also das ist, wenn ich im Unternehmen einsteige und einen Arbeitsvertrag unterschreibe und das Unternehmen sagt, es ist uns einfach wichtig als Unternehmen, dann muss das reichen. So. Wir haben trotzdem einen anderen Weg gewählt. Wir haben bis zum Schluss, Also bis jetzt, und es sieht auch danach aus, wird so bleiben, das Thema freiwillig gehalten. Also wir haben gesagt, wir erwarten von euch, dass ihr eure Skills erfasst, aber wir machen es nicht verpflichtend. Und es gab Zeitpunkte, wo wir da mal gesagt haben, war das jetzt eine gute Entscheidung, weil dann der Befüllungsstand irgendwie bei 50-60% rumdümpelte und mit 50-60% managst du nicht deine Workforce. Wir haben es aber durchgehalten und sind jetzt bei einem Erfassungsstand, ich weiß es jetzt gar nicht genau, von, sagen wir mal so 90%, also schon wirklich, wirklich gut. Ganz wesentlicher Punkt dabei war zum einen, und da stößt man dann irgendwann an seine natürlichen Grenzen, Kommunikation und Aufklärung, was bringt das Ganze? What's in for me war immer die Diskussion, ja? Jetzt kannst du jemanden, der in 2 Jahren in die Rente geht, diese What's in for me Diskussion, die kannst du nicht so führen wie bei jemandem, der sagt, hey, ich will jetzt hier noch irgendwie 15 Jahre wachsen und mich entwickeln und so weiter, sondern du musst die dann anders führen. Du musst dann eher so an, ich will jetzt gar nicht sagen, das Gewissen appellieren, zu sagen, hey, wir wollen doch auch strukturiert Know-how übergeben und du bist wichtig fürs Unternehmen etc. Aber das wirkt jetzt nicht bei jedem, deswegen haben wir auch immer noch, also 10% haben ihre Skills noch nicht erfasst. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, und den fand ich, das war ein geschickter Schachzug von dem Projektteam, zu sagen, wir verlinken es mit den Entwicklungsgesprächen. Also sagen, wir haben bei uns die Performance-Dialoge, nennen die sich, so aufgestellt, dass wir sie 3 geteilt haben. Wir haben einmal gesagt, es gibt so eine Art, zu Beginn hatte ich es fast übersetzt mit Personal Contribution to OKR, weil wir bei uns auch so eine OKR-Logik eingeführt haben, zu sagen, ich brauche etwas, wo ich auch quantifizieren kann, wo ich sagen kann, hey, wenn du jetzt Sales-Mitarbeiterin, Mitarbeiter bist, dann möchte ich als Führungskraft auch die Chance haben zu sagen, hey, du hast jetzt auf dieses zahlenmäßige Ziel eingezahlt. Ein zweiter Punkt ist das Thema Werte-Compliance, ja, also zu sagen, wir haben bei uns Werte und dann eine Diskussion zu führen, inwieweit verhältst du dich entlang dieser Werte? Durchaus eine Diskussion, kann man sowas neutral, objektiv machen. Aber uns war einfach wichtig, die Beschäftigung. Der dritte Teil ist, entwickelst du dich in die richtigen Skills, ja? Weil wenn du jetzt einen super Skill zu XYZ hast, ich nenne jetzt bewusst mal keine Beispiele, um nicht immer auf den Schlips zu treten, und das Unternehmen braucht die einfach nicht mehr, ist das einfach, ja, also ist das schön, dass du das kannst, aber ja, und diese Diskussionen zu führen, zu sagen, hey, was sind denn die Skills, die wir zukünftig brauchen? Was hast du heute? Kannst du dich dahin entwickeln? Was sind die Potenziale? Das nimmt ein Drittel dieser Gespräche in Anspruch. Und da ist natürlich dann zu sagen, hey, und da für die zielgerichtete Diskussion brauchst du eine Grundlage und deswegen update deine Skills und schau dir das nochmal an. Ist das für uns ein ganz, ganz wesentliches Vehikel. Haben wir dadurch jetzt die super, top, mega Datenqualität in Bezug auf alle Skills? I don't know. Ich würde sagen, wahrscheinlich noch nicht. Müssen wir da noch weiter dran arbeiten? Mit Sicherheit. Also auch ist noch stärker als ein strategisches Leadership-Thema zu verankern, weil das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es ist mittlerweile bei uns kein HR-Thema mehr, sondern es ist ein Vorstandsthema. Bin ich auch super happy, dass alle 4 Vorständinnen und Vorstände dieses Thema als ein strategisches Thema auch erwähnen in Diskussionen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
Mhm. Eine kurze Rückfrage. Wie oft finden diese Performance-Gespräche
statt? Zweimal pro Jahr.
Zweimal pro Jahr, okay.
Ja, genau.
Das heißt, da wird im Vorfeld der Mitarbeitenden, das ist immer unlogisch, der oder die Mitarbeiterin, Mitarbeiter, fasst die eigenen Skills mit einer Selbsteinschätzung und im Dialog wird das mit dem People-Lead wahrscheinlich.
Korrekt.
Zusammen dann gut besprochen aufgepasst. Und abgeglichen.
Korrekt, genau. Also diese Performance-Dialoge sind quasi die zentralen Instrumente der People-Leads und das Thema Total Workforce Management quasi ein zentrales Instrument, um diese Gespräche dann auch zielgerichtet führen zu können, also zumindest in der Theorie. Der Kollege von der Telekom, Thomas Sattelberger, hat das damals eingeführt, das Thema Total Workforce Management. Und ich fand das auch strukturell oder finde strukturell auch wirklich super, hat mal von der Mutter aller Schlachten gesprochen. Das war jetzt sehr martialisch, was das Thema betrifft. Aber in gewisser Weise ist es natürlich so, in einem Unternehmen, dessen Assets Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ist natürlich die richtigen Skills an Bord zu haben und Menschen gemäß ihrer Potenziale in die richtigen Skills zu entwickeln. Das ist eigentlich Kern, ja, des Erfolgs. Eines Unternehmens.
Ich würde mir mal noch 2 Skills herausgreifen, um herauszufinden, was ihr in dem Bereich tut. Das ist einmal Veränderungsfähigkeit und das andere auch tatsächlich Lernfähigkeit. Müsst ihr da investieren und wie tut ihr das?
Ja, also das sind tatsächlich Soft Skills, die für uns auch ganz wichtig sind. Im Übrigen auch extrem wichtig natürlich in den Leadership-Rollen. Was wir dafür tun, ist zum einen zu investieren in Lernformate, die halt über das hinausgehen, was man sich jetzt irgendwie über einen Lernkatalog oder Ähnliches holt, nämlich besagte Resonanzgruppen, besagte Lernreisen, besagte Formate, wo es mehr um den kollektiven Austausch und das kollektive Wachsen eigentlich geht. Und dem Thema auch einen Stellenwert einzuräumen. Man hat ja oft in Unternehmen so, ich arbeite und dann kriege ich so als Goodie nochmal irgendwie ein bisschen Lernzeit. Aber am besten so, dass das jetzt so gar nicht so mit der Arbeitszeit was zu tun hat. Da schauen wir halt, wie wir davon wegkommen. Also, dass man sagt, und das ist halt echt super schwer zu operationalisieren, kann ich Formate bauen, wo ich Knowledge Nuggets habe, wo mir mal schnell ein Wissen vermittelt wird? Kann ich eine Plattform schaffen, wo ich, und da hoffe ich sehr auf generative künstliche Intelligenz, ehrlich gesagt, wo ich sagen kann, hey, ich habe jetzt das Thema XYZ, bring mir das jetzt mal in den Kontext meines Unternehmens und mach mir da mal Vorschläge. Das sind Dinge, da sind wir auch jetzt im Zuge dieser EX-Suite, also Employee Experience Suite-Implementierung sind wir dabei, da kommen halt auch neue Lernplattform-Elemente. Da sind wir aber noch, wie wahrscheinlich andere auch noch am Anfang, möchten das aber auf jeden Fall stark pushen, also mehr dieses Learning on Demand, als das, einer hat ja mal so schön gesagt, Bulimie lernen, ja, was man dann schnell wieder vergessen hat. Und vor allen Dingen auch stärker drauf einzahlen. Das ist halt das Tolle in einem Unternehmen, in dem es so viele Projekte und so viele Initiativen gibt, zu sagen, vieles passiert halt dann auch wirklich in den Projekten und durch eine gute Begleitung, zum Beispiel durch eine People Lead.
Ich glaube, wir können jetzt mal die HörerInnen und dich auch abholen. Wir sind schon weit von unserem Fragenkatalog abgewichen, weil wir uns einfach total auf dieses Gespräch einlassen. Und mit Blick auf die Uhr müssen wir auch ein bisschen anziehen.
Müsst ihr was Gas geben.
Genau. Nicht nur wegen der Mittagspause, sondern weil wir sonst wirklich auch weit vom Microlearning entfernt sind. Aber vielleicht noch eine letzte Frage, die du selber sozusagen noch angeschnitten hast. Du hast gesagt, du hoffst auch stark auf generative KI. Vielleicht kannst du noch ganz kurz anreißen, was du glaubst, welche Rolle KI denn im Lernen der Zukunft spielen wird.
Jetzt kommt die Killerfrage am Ende. Nee, also ich persönlich glaube tatsächlich stark daran, dass künstliche Intelligenz generell uns dazu zwingen wird, Organisationen und die Art, wie wir Organisationen gestalten, nochmal neu zu denken an vielen Ecken. Ich glaube, dass viele Paradigmen und ich entferne mich gleich von der metaphysischen Ebene. Viele Paradigmen, die wir so gelernt haben aus klassischem Management. Oh, ich muss strukturieren. Oh, ich muss jetzt hier ganz viel Assets und Menschen anhäufen und dann skalieren. Dass das massiv in den Hintergrund treten wird und gerade dieses Thema strukturieren, aufbereiten, koordinieren zukünftig sehr, sehr stark durch KI übernommen werden wird und dadurch das Thema Leadership. Die Diskussion gibt es ja so schon ewig. Oh, Management versus Leadership. Oh, wir machen eigentlich nur Management. Dass eigentlich zukünftig eigentlich nur noch Raum für Leadership da ist, weil den Rest macht die KI, jetzt mal ganz platt gesagt. Und ich persönlich glaube, dass KI gerade bei den Lernprozessen und bei der Individualisierung von noch gar nicht mal Lernformaten, sondern vor allen Dingen auch Lerninhalten, weil Menschen ticken nun mal anders in der Art, wie sie Dinge aufnehmen und wie sie sich auch Dinge merken etc., dass das wirklich ein Quantensprung sein kann. Ohne dass ich jetzt schon der Power-User von KI wäre, das macht ihr wahrscheinlich mehr als ich, ja, bisher, sondern von dem, was ich bisher so mitgenommen oder mitbekommen habe, glaube ich, kann es das gerade in Bezug auf Lernprozesse, kann uns das einen riesen Schritt nach vorne bringen. Voraussetzung ist halt, dass wir das Umfeld schaffen, gerade im Unternehmenskontext. Und Voraussetzung ist, ihr habt das Thema Veränderungsbereitschaft angesprochen, dass wir das natürlich auch, weil das ist unsere Verantwortung als Leadership-Team, dass wir das natürlich auch massiv fördern auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen, hey, es ist nicht nur, ihr dürft nicht nur, sondern es ist unsere Erwartung, dass ihr Zeit in das Thema Lernen investiert und dass wir euch da bestmöglich bei unterstützen. Und auch da kommen dann im Zweifelsfall bei uns die People Leads wieder ins Spiel.
Was für ein Bogen zum Anfang.
Habe ich lang für geübt.
Ja, ja.
Ich möchte mir aber auch treu bleiben. Ja, noch eine Mini-Nachfrage stellen. Ja. Sind denn KI-Tools schon für Mitarbeitende im Unternehmen bei euch sozusagen zugänglich, die dann auch einzusetzen, auch beim Lernen schon?
Also wir haben bei uns bisher, was KI-Anwendungen betrifft, halten wir uns noch ein bisschen zurück. Das hat auch einen Hintergrund, dass wir in einem stark regulierten Umfeld unterwegs sind und Lösungen für Banken, also unsere Kundinnen und Kunden anbieten. Also von daher spielt für uns in erster Linie eine große Rolle zu schauen, dass wir extrem sichere Lösungen anbieten, intern wie extern. Das heißt, wir haben für uns, gibt es so ein KI-Manifest, ja, was so den Rahmen feststeckt, wo auch die Mitbestimmung sehr konstruktiv positiv mitgearbeitet, also konstruktiv kritisch positiv, also wirklich in dem Sinne mitgearbeitet hat. So, und jetzt ist halt die Frage, was sind denn jetzt die wirklich werthaltigen Anwendungscases oder Use Cases, und da sind wir gerade drin. Und das betrifft auch den People-Bereich, aber wie gesagt, wir sind da eher so ein bisschen nicht abwartend, aber wir wollen wirklich dann Use Cases haben, die total sauber sind, und das betrifft auch das Thema Lernen.
Dann dürfen wir jetzt, glaube ich, zu unserer wirklichen Abschlussfrage.
Aber jetzt
und
wirklich.
Die darf auch wirklich nur in 2 bis 3 Sätzen beantwortet werden.
Und ich habe auch nicht nach.
Danke für den Hinweis. Das war der Wink mit dem Zaunpfahl.
Genau, und zwar würden wir es gerne nochmal so zusammenfassen, unsere beiden großen Themen Transformation und Lernen.
Ja.
Also Lernen in der Transformation, welche Rolle spielt es und was ist die größte Herausforderung?
Lernen in der Transformation ist aus meiner Sicht essentiell, also das ist zentral, Lernen und Unlearning. Die größte Herausforderung in Transformationen zu lernen ist zum einen das Thema Unlearning und zum anderen sich die Zeit fürs Lernen zu nehmen.
Da würde ich sagen, tipptopp. Wir haben jetzt zum Ende nochmal einen Spurt hingelegt und bedanken uns für deine Zeit, dass du hier vor Ort warst und uns so viele Einblicke gegeben hast und allen vielfältigen Nachfragen standgehalten hast.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Mein
Hat Spaß gemacht.
Dank.
Hat Spaß gemacht, danke.
Da sind jetzt viele wichtige Stichwörter gefallen in Bezug auf Transformation. Aber ich persönlich habe mich gefreut, mal wieder von Unlearning zu hören. Das ist ja auch ein Phänomen und eine Methode, kann man fast sagen, über die wir auch schon berichtet und geschrieben haben. Aber irgendwie ist es jetzt so ein bisschen untergegangen in der letzten Zeit. Ich habe es nicht mehr so häufig gehört. Und doch ist es ja was man eigentlich immer mitdenken muss und was auch immer mitschwingt, weil man natürlich auch Dinge verlernen muss, um Neues wieder lernen zu können.
Das Schwierigste ist natürlich, gerade alte Gewohnheiten loszuwerden, denn nur so kann ja Transformation gelingen, wenn man da auch in neue Automatismen sozusagen reinkommt. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, aber wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen nicht über unsere guten Vorsätze sprechen. Deswegen, wahrscheinlich war das dein schlechtes Gewissen, das sich gemeldet hat, als du gedacht hast, wir müssen mal wieder über Unlearning sprechen.
Und ich finde es grandios, weil sich damit natürlich eine Check-off-Frage aufdrängt.
Checkout.
Was hast du zuletzt verlernt?
Bessere Frage auf jeden Fall als die Vorsätze. Tatsächlich ist mir in letzter Zeit was aufgefallen. Wir mussten für den Chor, bei dem ich jetzt mitsinge, ein Stück schon auswendig lernen, damit wir das mal irgendwie ein bisschen freier proben können. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wann ich das letzte Mal so richtig was auswendig gelernt habe. Das war sicher im Referendariat, da waren es Slides, Ordner voll, die man irgendwie ins Gehirn gebracht hat. Es war aber ja nicht nur reines Auswendiglernen, sondern auch irgendwie Verbindungen schaffen und da irgendwie Linien entdecken. Deswegen, da habe ich mir jetzt echt schwer getan, mich einfach so hinzusetzen und wirklich Text rein stupide auswendig zu lernen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass mir die Gewohnheit fehlt, habe ich das tatsächlich ein bisschen verlernt. Das ist jetzt natürlich nichts, was ich bewusst und gewollt verlernt habe, aber es ist mir aufgefallen.
Ich glaube, ich habe die Lösung.
Ja.
Du bist doch Spotify Power User.
Ja.
Vielleicht musst du ein paar andere Liedertexte einfach verlernen.
Ja, wahrscheinlich. Um wieder Kapazität zu schaffen.
Genau.
Ja. Aber ich habe tatsächlich auch auswendig gelernt, indem ich es mir dann einfach die ganze Zeit angehört habe.
Ja, siehst du?
Ja.
Deswegen Spotify Power User.
Ja.
Ja, bei mir, was habe ich zuletzt verlernt? Ich bin da, glaube ich, noch mitten im Prozess, zumindest bei dem, was ich versuche, konsequent bewusst zu verlernen, nicht mehr immer alles auf einmal erledigen wollen.
Gar nicht so leicht.
Ja, jeden Tag komme ich da ein Stückchen weiter und ich erinnere mich immer wieder daran, Genau. Mhm. Insofern sind wir jetzt doch so ein bisschen bei guten Vorsätzen am Ende gelandet, aber.
Aber der Prozess hat ja schon gestartet und es muss ja auch nicht nur 2025 laufen.
Ja, sowieso.
Da ist ja viel Zeit.
Soll ja auch länger halten.
Ja, genau. Und wenn ihr noch weitere Impulse braucht, dann bleibt doch einfach auf dem Laufenden, indem ihr unser Online-Portal besucht, uns auf LinkedIn folgt, die neue Ausgabe euch anschaut, sobald sie erscheinen wird. Die produzieren wir gerade auf Hochtouren und auf unseren neuen Podcast wartet.
Genau, und so viel zum Thema nicht immer alles auf einmal tun. Ja. Aber ihr könnt ja eins nach dem anderen hören genau. Und lesen. Dann wünschen wir euch dabei viel Spaß, gute Erkenntnisse und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.